Mein Thema heute Morgen lautet, ich krieg die Krise, keine Angst, die Kaffeemaschine in der Gemeinde funktioniert noch. Es geht eher so um die Frage, ja, was mache ich denn, wenn ich die Krise bekomme? Was mache ich denn, wenn mir alles zu viel wird, wenn ich diese negativen Nachrichten nicht mehr aushalte, wenn mir das Chaos in der Familie über den Kopf wächst, wenn ich mir wirklich anfange, Sorgen zu machen, wenn ich vielleicht krank werde, wenn vielleicht jemand in meiner Familie krank ist. Es gibt ja nicht nur Covid-19 im Moment als Krankheit, es gibt andere Krankheiten, es gibt Krebs, es gibt Operationen, die anstehen, die verschoben werden, es gibt normale Erkrankungen und ich glaube, ich kenne diesen Satz, ich krieg die Krise. Manchmal geht's mir auch so, dass ich denke, ich brauche jetzt unbedingt eine Verschnaufpause, aber ich krieg keine. Und in den Medien hat man immer wieder gehört, in diesen Tagen immer wieder gehört, dass die Leute sagen, ja, wann ist es denn endlich zu Ende? Und deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen, ich krieg die Krise. Wie kann ich beten? Und ich habe gedacht, ja, Not lehrt beten. Heute Morgen habe ich im Radio gehört, dass selbst Justin Bieber mit seinen Followern, glaube auf Instagram, anfängt zu beten. Und auch andere tun das. Finde ich eine coole Sache. Aber warum tue ich denn überhaupt beten? Was ist denn überhaupt beten? Tim Keller hat mal gesagt, beten ist die Fortsetzung eines Gesprächs, das Gott begonnen hat. Und das nach und nach zu einer vollen Begegnung mit ihm wird. Beten ist die Fortsetzung eines Gesprächs, das Gott begonnen hat und das nach und nach zu einer vollen Begegnung mit ihm wird. Mich fasziniert diese Definition von Gebet. Und ich möchte heute Morgen praktisch werden. Ich möchte euch ermutigen. Ich möchte euch hilfreiche Ideen geben, aber auch aufzeigen, was denn Gebet ist. Ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee, in der Krise zu beten. Gar keine Frage. Aber die Frage ist natürlich, was erwarte ich von diesem Gebet? Oder ist es nach dem Motto, das muss weg, das stört mich. Hier ist was, was unbedingt weg muss. Bin ich dabei, irgendwas wegzubeten? Oder ist mein Gebet eine Flucht aus der Wirklichkeit? Ist mein Gebet vielleicht die Idee, dass ich wie mit meinem Altglas zur Entsorgungsstelle laufe und dann kippe ich all dieses Altglas aus und dann bin ich das los. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen zunächst mal fragen, wie betest du denn eigentlich? Was erwartest du von deinem Gebet? Wie denkst du über das Gebet? Für mich ist Gebet, eben wie ich mit diesem Zitat von Tim Keller gesagt habe, so eine Begegnung mit Gott. An sich einlassen auf ein Gespräch, was er schon lange mit mir begonnen hat. Und es geht mir nicht so sehr darum, ihn zu informieren. Es geht mir nicht so sehr darum, ihn die neuesten Nachrichten zu sagen. Es geht mir nicht auch darum, so sehr ihm all die Bitten abzuliefern. Sondern im Gebet geht es mir eigentlich darum, dass ich wirklich Gott begegnen kann. Einer der schönsten Psalmen im Alten Testament ist Psalm 23 für mich. Und David hat dort geschrieben, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Ich finde das einen faszinierenden Vers. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was David da sagt, dann sagt er hier, ich bin im finsteren Tal. Ich bin im finsteren Tal. Es gibt diesen Todesschatten. Aber du bist bei mir. Das ist so eine Zuversicht, so eine gewaltige Gewissheit. Das ist eigentlich was wirklich Ermutigendes für ihn. Nicht, dass er irgendwas loswerden kann, sondern dass Gott gegenwärtig ist, dass er da ist. Dass er diese Gewissheit hat, Gott ist bei ihm. Und er sagt sogar, ja, das sind meine Feinde. Aber du deckst mir im Angesicht meiner Feinde den Tisch. Das finde ich eine faszinierende Vorstellung. Oder einen Tisch und die Feinde stehen grimmig außenrum und Gott deckt diesen Tisch. Dieses Bild, was David verwendet von der Kraft, von der, von der Macht, auch von der Gegenwart Gottes in meinem Leben, die mich behütet, die mir hilft. Und wenn man diesen Vers dann nochmal genau anschaut, dann merkt man, dass da sogar noch was ganz Gewaltiges drin steht. Da steht da drin, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Also selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Und viele denken jetzt vielleicht, ja, okay, das genau so muss ich als Christ leben. Ich muss immer die Gewissheit haben, dass ich ja auf der Siegerseite bin. Und ich muss furchtlos sein. Ich darf überhaupt gar keine Angst haben. Ich muss stark sein. Ich muss getrost sein. Ich muss immer ein Halleluja auf den Lippen haben. Und die Frage ist, deckt sich das denn eigentlich auch mit dem Leben von David? Und das Erstaunliche ist, wenn wir dann das Leben von David anschauen und einen anderen Psalm lesen, den er geschrieben hat, nämlich Psalm 13, da tönt's auf einmal völlig anders. Da sagt David nämlich, wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Wir merken, da beginnt David auf einmal zu klagen. Er sagt Gott, was nicht funktioniert. Er sagt, wie lange noch? Wo bist du? Was machst du? Hast du mich vergessen? Und ich möchte heute Morgen damit einsteigen, dass ich glaube, in Zeiten tiefster Krisen, und das muss jetzt jeder für sich auch entscheiden, was es für ihn ist, in Zeiten, wo ich emotional am Anschlag bin, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich in einer tiefen Not stecke und vielleicht auch Angst habe vor dem Sterben, mir Sorgen mache, da darf ich Gott auch Fragen stellen, klagen. Dann darf ich ihm auch sagen, wie es mir geht. Da geht es zunächst mal nicht darum, das einfach wegzubeten oder zu beseitigen oder den Eindruck zu erwecken, dass ich sowieso über allem stehe, sondern da darf ich ehrlich werden. Mich beeindruckt es, wenn ich in den Psalmen sehe, wie authentisch die Leute, wie authentisch David und andere Psalmdichter ihre Gefühle vor Gott ausgebreitet haben. Natürlich ist die Frage, was ist denn das Klagen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, Klagen heißt nicht, dass ich an Gott herumnörgle oder schlecht über ihn rede, mich bei anderen über ihn beklage, sondern Klagen ist eigentlich was extrem Positives. Klagen heißt, ich gehe zu Gott, nicht um ihn loszuwerden, sondern um das Gegenteil zu erreichen. Ich gehe zu Gott und sag ihm, dass ich bedürftig bin. Ich gehe zu Gott, dass ich Hilfe brauche. Ich gehe zu Gott und sag ihm, wo es mir nicht gut geht, wo ich enttäuscht bin, wo ich gedacht habe, dass etwas anders läuft. Das heißt, beim Klagen suche ich nicht die Distanz zu Gott, sondern die Nähe Gottes. Ich lasse mich darauf ein, dass ich mit all dem, was ich bin und habe, mein Herz vor Gott ausschütte und ihm sage, ich komme im Moment nicht klar mit mir. Ich glaube, Klagen fällt uns gar nicht so leicht. Vielleicht murren und rumnörgeln schon. Aber so nach außen betrachtet müssen wir ja alle super toll und leistungsstark sein. Wir stehen immer über allem. Manchmal, wenn man Leute fragt, wie geht's dir, dann sagt ja, ich möchte nicht klagen oder ich kann nicht klagen. Klagen hat überhaupt gar keine gute Presse. In dem Sinn, wir möchten keine Opfer sein. Auf Facebook, auf Instagram, da sehen wir die Leute, die sehen so toll aus. Die sind so hübsch, immer gut gekleidet. Die riechen nicht nach Schweiß. Die machen keine Fehler. Die sind doch stark. Wir müssen alle stark sein. Ich fand es beeindruckend, dass ein deutscher Journalist darüber gesprochen hat, nachdem ein deutscher Politiker Suizid begangen hat, dass der Journalist darauf zu sprechen gekommen ist und gesagt hat, auch Politiker dürfen schwach sein. Auch Politiker sollten doch mal sagen können, ich weiß es im Moment auch nicht, was richtig ist, wie es weitergeht. Und ich glaube, wenn wir nicht bereit sind, auch das, was uns das Leben schwer macht, Gott zu klagen, dann verpassen wir, dass Gott uns in der Situation helfen kann. Dass er uns unterstützen kann. Ich bin auf einen Psalm gestoßen, den möchte ich gerne ein bisschen mit euch anschauen. Psalm 77. Und ich finde es spannend und ergreifend, wie Asaf da formuliert. Er sagt, mit lauter Stimme rufe ich zu Gott. Ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. In meiner Not suche ich den Herrn. Nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Denke ich an Gott, dann seufze ich, grüble ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach. Ich versuche, eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Ich sehe gerade, dass so im Chat eine Diskussion ist, ob man sich überhaupt beteiligen kann im Chat. Klar darf man das. Klar darf man auch Fragen stellen. Es war zum Beispiel die Frage, ob wir denn Angst vor dem Tod haben. Ja, das ist vielleicht eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. Ich für meinen Fall finde es jetzt nicht ganz so einfach, mir vorzustellen, dass ich sterbe und ich hinterlasse eine Frau mit 3 Kindern. Ich habe das in dieser Woche mitbekommen, dass ein Studienkollege, den ich aus einem anderen Jahrgang, dass der gestorben ist und dass der eine Frau mit 3 kleinen Kindern hinterlässt. Das hat mich durchaus erschrocken. Es ist doch nicht so einfach, über den eigenen Tod nachzudenken. Und es auch auszuhalten, dass es eine Wirklichkeit ist, dass um uns herum oder in anderen Ländern Menschen sterben, ob sie jetzt an Covid-19 sterben oder an anderen Krankheiten. Ich finde, der Tod ist eine entscheidende Frage, die wir durchaus stellen dürfen. Und genau dann, wenn wir Angst haben, dann dürfen wir auch diese Fragen an Gott stellen. So wie Asaf das tut im Psalm 77, wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Und es ist gut, wenn wir Gott diese Fragen stellen. Ich glaube, wir können das Leid nicht einfach wegbeten. Wir können die Herausforderung, die auch diese Quarantäne, ich hoffe, es habe richtig ausgesprochen, mit sich bringt, die Einsamkeit, in der wir leben vielleicht, vielleicht auch die innere Einsamkeit, die Ratlosigkeit, die können wir nicht einfach wegschieben, sondern müssen auch lernen, damit umzugehen. Und wir dürfen das aushalten, dass Gott uns das zumutet und trotzdem bei uns ist. Psalm 23. Ich bin im Tal des Todesschatten und du bist bei mir. Es gibt diese Feinde, die mein Leben bedrohen, aber du deckst mir den Tisch. Du versorgst mich, du kümmerst dich um mich. Du bist wie ein guter Hirte für mich. Und wenn ihr gerne euch damit beschäftigen möchtet oder wenn ihr das gerne machen möchtet, dann lest doch Psalm 77 oder Psalm 13 und formuliert eure Gebete für euch. Formuliert eure Gebete, die ihr auf dem Herzen habt. Eure Probleme, eure Nöte, eure Schmerzen, eure Schwachheit, eure Herausforderung, das Chaos vielleicht, was in euch drin ist. Eure Gefühle, eure Verzweiflung, eure Fragen, eure Sehnsucht oder was auch immer. Ich glaube, wir dürfen damit zu Gott kommen und das ist eine Form von Anbetung. Ich suche ja die Beziehung zu Gott. Ich frage ihn um Rat. Ich klage ihm meine Not. Ich komme in seine Gegenwart. Ich warte darauf, dass er mir begegnet. Und genauso hat es der auch in Psalm 77 gemacht und ist dann eigentlich interessanterweise von der Klage zu was anderem übergetreten, nämlich zur Lob und Anbetung. Wir lesen mal ein bisschen weiter, Psalm 77. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Und dann noch Vers 21. Du hast dein Volk geleitet, wie ein Hirte seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron. Wir merken, der Psalmbeter, der fängt an, sich zu erinnern. Der überlegt sich, was war denn da in der Vergangenheit? Wie ist denn Gott gewesen? Und er formuliert Lob, Anbetung für Gottes Wesen, für Gottes Taten, für Gottes Wunder. Er nimmt ein ganz konkretes Beispiel, wie Gott Israel geführt hat. Ich habe das nicht alles vorgelesen. Wie Gott Israel, das Volk Israel unter Mose und Aaron geführt hat. Und er stellt fest, Gott, du bist für mich wie ein Hirte warst du für die Herde. Er erinnert sich daran, was Gott getan hat, was er in der Vergangenheit war. Und erhält dadurch Ermutigung, dass er Gott lobt und anbetet. Es hilft ihm, eine andere Perspektive einzunehmen. Und ich glaube, Lob und Anbetung ist eine zweite Art und Weise, wie wir in der Krise reagieren können. Wenn wir Gott all das geklagt haben, was uns schwerfällt, was uns beschäftigt, was für Fragen wir haben, dann hilft es uns, wenn wir anfangen, uns zu erinnern, was Gott Gutes getan hat. Und ich möchte auch das wieder konkret machen. Denn ich möchte nicht einfach nur in der Theorie bleiben. Vielleicht wäre es doch eine Möglichkeit, dass du heute Nachmittag mal Fotoalben herausnimmst und dich an frühere Phasen in deinem Leben erinnerst. Und dich an das erinnerst, was Gott dir damals geschenkt hat oder was Gott bei dir getan hat. Oder du kannst durch deine Wohnung, Haus oder Zimmer laufen und dir die Bilder anschauen, die du selbst aufgehängt hast. Und vielleicht kommen dir Momente in Erinnerung, wo Gott dich gesegnet hat, wo Gott dich ermutigt hat, wo Gott dir geholfen hat. Oder du kannst in den Wald gehen und lob Gott für das, was er dir dort schenkt. Viele Leute gehen jetzt in den Wald, dass man sogar noch auf den Sicherheitsabstand dort achten muss. Aber es ist doch eine Möglichkeit im Wald, finde ich immer wieder, zu staunen über das Vogelgezwitscher. Diese Woche habe ich gedacht, so cool, dass die Vögel wieder anfangen zu singen und Nester zu bauen. Bei uns sogar im Rollladenkasten habe ich dann versucht zu verhindern. Aber das Problem ist, ich finde einfach, der Wald oder die Natur ist eine Gelegenheit, Gott zu loben für den Sonnenaufgang, für die Kühle im Wald. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass du Offenbarung 4, Vers 1 bis 11 liest. Ich habe das kürzlich mal mit den Senioren angeschaut in unserer Gemeinde, mit dem Treffpunkt 60+. Offenbarung 4 und mich hat es beeindruckt, wie dort eine Szene beschrieben wird, wie sozusagen eine Tür zum Himmel aufgemacht wird und dort Anbetung und Gottes Lob stattfindet. Wisst ihr, und diese Erinnerung, dieses Lob, diese Anbetung, dieses sich bewusst machen, wer Gott ist, hilft uns in der Situation, in der wir sind, neu darauf zu vertrauen, dass Gott immer noch da ist, dass er immer noch die gleiche Macht hat, dass er immer noch stark ist, dass er dass er uns helfen kann, dass er da ist. Ich habe ein bisschen Mühe, mich gleichzeitig auf den Chat und auf die Predigt zu konzentrieren. Ja, aber deswegen mache ich jetzt mal die Predigt fertig. Wir können dann hinterher bei der Online-Cafeteria oder auch noch im Chat noch ein bisschen diskutieren. Das muss ich noch besser lernen. Also, ich denke einfach, Lob und Anbetung kann uns helfen, neu zu verstehen, wer Gott in der Vergangenheit war und wer auch in der Gegenwart ist. Und es hilft uns, uns darauf einzulassen, im Gespräch auf ihn zu vertrauen und in der Situation ihn zu suchen. Und das Dritte, was damit eng zusammenhängt, was ich heute Morgen noch kurz ansprechen möchte und auch auf eine praktische Art und Weise ansprechen möchte, ist Dankbarkeit. Ich gehe mal weg von Psalm 77, obwohl das da ja nicht so fern liegt, wenn man sich an das erinnert, was er getan hat. Aber ich gehe mal hin zu 1. Thessalonicher 5, Vers 17 bis 18. Ein Text im Neuen Testament, ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Und da sagt Paulus, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und Dankbarkeit ist echt eine Chance. Glaube ich, und zwar nicht nur sich an das zu erinnern, was früher war, sondern auch an das zu denken, was heute war. Ganz praktisch, ich habe beim Treffpunkt 60 Plus, ich spreche zum zweiten Mal von unseren Senioren, weil das einfach eine coole Truppe ist, hatten wir im Januar, glaube ich, einen Nachmittag, wo eine Frau aus unserer Gemeinde gestaltet hat und da ging es ums Thema Dankbarkeit. Und mich hat es beeindruckt. Sie hatte so eine Idee, dass sie einfach so ein Einmachglas genommen hat und gesagt hat, da tue ich jetzt jeden Tag Zettel rein mit Gründen für die Dankbarkeit und am Ende des Jahres kann ich das ausleeren und kann mir dann ganz konkret Gedanken darüber machen, was denn alles so schön war in meinem Leben. Oft vergessen wir ja, was Gott uns geschenkt hat. Oft sind wir auch gar nicht in der Lage, wirklich wahrzunehmen, wie kostbar die Momente sind, die wir jetzt haben. Nicht nur das, was früher war, sondern auch jetzt. Jetzt mitten in all den Herausforderungen, den Chaos, den schwierigen Nachrichten und so, gibt's ja auch viele Dinge, wofür wir dankbar sein können. Und ich habe das für mich adaptiert. Ich habe hier aus unserer Küche die größte Schüssel rausgeholt. Ich habe aus der Kirche die größte Schüssel rausgeholt und ich habe mal angefangen, gestern meine Gründe zur Dankbarkeit zu notieren. Ich finde einfach so Zettel nehmen und mal draufschreiben. Wofür kann ich denn dankbar sein? Ihr alle habt Salatschüsseln zu Hause. Vielleicht braucht ihr eine Wäschwanne, wenn ihr eine große Familie seid. Aber ich habe zum Beispiel draufgeschrieben, dass ich dankbar bin für das Essen. Dass ich habe Gott gedankt für das Essen, was uns jemand in dieser Woche gekocht hat. Das war echt genial. Das hat uns mega unterstützt als Familie. Oder ich hatte diese Woche eine Infusion, wo ich im Spital war. Ich habe so eine chronische Krankheit. Ich brauche alle 8 Wochen eine Infusion. Und wirklich, ich bin so dankbar für die Forscher, die dieses Mittel entwickelt haben. Irgendwie hat das auch mit Ratten zu tun und es wurde auch an Affen getestet. Ganz ehrlich, das hat mich auch herausgefordert, aber ich denke, ich bin so dankbar dafür, dass ich eine Krankenkasse habe, die das bezahlt, dass ich Ärzte habe, die sich darum kümmern. Und wir alle erleben, wie wichtig und wertvoll diese Menschen sind. Nicht das Gesundheitssystem, sondern die Menschen, die dahinter stecken, die sich darum kümmern, dass wir all das haben, was wir brauchen. Oder gestern Morgen hat mein Sohn, das ist der dritte Zettel, den ich gestern geschrieben habe, hat mein Sohn mit mir Doktor gespielt. Der Dreijährige kam mit dem weißen Kittel. Hey, und das sind doch Momente, dafür bin ich Gott so dankbar. Dass der Dreijährige vor mir steht und mein Blutdruck misst und so. Das ist einfach köstlich. Und ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich Gott nicht dafür gedankt, wenn ich nicht gesagt hätte, hey, jetzt nehme ich mir mal Zeit, um Danke zu sagen. Ich habe das auch genossen in dem Moment. Aber neu nochmal zu verstehen, dass es ja ein Geschenk Gottes ist, mein Sohn. Oder diese Woche habe ich ein bisschen geschnitzt. Leider bin ich noch nicht fertig mit meinem Löffel. Ich wollte einen Löffel schnitzen. Mein Sohn ist fertig geworden, der andere, der 10-Jährige. Ich habe es nicht fertig gebracht. Aber egal, es hat mir echt Spaß gemacht, mal was zu schnitzen. Und ich war zum Beispiel fasziniert davon, dass ich so einen Ast aus dem Wald hole und da innen drin hat es echt eine schöne Maserung. Ich glaube, es ist eine echte Chance, dass wir Dankbarkeit praktizieren und üben. Und ich möchte euch Mut machen, das doch als Familie zu machen. Klagen, Lob und Anbetung oder Dankbarkeit. Ihr könnt heute auch mal durch die Wohnung laufen und vielleicht einen Gegenstand finden, der, wo ihr euch überlegt, will ich, wofür möchte ich dankbar sein? Ich meine, dankbar sein für das Internet, dafür, dass wir jetzt auf diese Art und Weise verbunden sind. Ich finde es genial, was Gott uns da ermöglicht hat. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du in der Krise steckst oder wenn du in die Krise kommst und sehr wahrscheinlich wird es passieren, dann erinnere dich doch an David und an die Psalmen und an 1. Thessalonicher 5. Ich lese euch nochmal Psalm 23, Vers 4 bis 5 durch. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Was für ein starker Satz, der aber auch immer wieder herausgefordert wird. Trotzdem sagt David, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Wenn ich in der Krise stecke, dann ist es vielleicht nicht so, wie Tramper Longman, das sagt. Jesus entfernt Leid nicht aus unserem Leben, wenn wir ihm nachfolgen. Allerdings gibt er uns Hoffnung und sogar Freude beim Aushalten, weil wir wissen, dass es eines Tages für immer aufhört. Ja, ich glaube, dass wenn wir in der Krise stecken, dass Gott dieses Leid nicht automatisch entfernt, wenn wir anfangen zu beten. Wir müssen das jetzt aushalten. Wir müssen jetzt lernen, geduldig zu sein. Wir müssen jetzt lernen, zu überwinden, die Schwierigkeiten zu bewältigen, die wir in unserem Leben haben, in unserem Alltag. Den Streit zu lösen, der vielleicht in der Familie entstanden ist. Sich wieder reinknien in Mathematik und dem Kind Mathe erklären. Oder Englisch erklären oder Französisch oder Physik oder was immer auch dir schwerfällt. Ich glaube, diese Zeit ist eine Möglichkeit, dass wir das lernen, in der Krise zu beten. Und wir können dann klagen. Wir können Gott nahe sein, dadurch, dass wir ihm sagen, wie es uns geht, was wir fühlen. Und er wird sich deswegen nicht von uns abwenden. Und wir können uns daran erinnern, was Gott Gutes getan hat. Wir können uns daran erinnern, wer Gott ist. Dass er uns nicht loslässt, dass er uns nicht fallen lässt. Und wir können uns auch einüben in Dankbarkeit. Ganz bewusst für kleine Dinge Danke sagen. Für Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Ich habe gesehen, dass im Chat noch ein paar Fragen aufgetaucht sind, deswegen möchte ich da jetzt gerne noch schnell hingehen. Nein, es hat mich niemand durcheinander gebracht. Ich finde es nur cool, wenn jemand im Chat was schreibt. Und ich freue mich eigentlich darüber, aber mit meinem Setup ist es nicht ganz so einfach. Ich finde, jemand spricht das an wegen den Tierversuchen. Also ich persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Tierversuche okay sind oder nicht. Aber ich habe da auch wenig Einfluss drauf. Aber ich habe gemerkt, dass das Medikament, was ich bekommen habe, um mir zu helfen in meiner Therapie, dass es mit Tierversuchen hergestellt wurde, ist es jetzt ein Grund zu sagen, ich lehne die Therapie ab? Ich glaube, dass wir darüber länger nachdenken müssten und diskutieren müssten. Ich habe für mich entschieden, dass ich die Therapie annehme und mir auch helfen lasse. Ich sage nicht, dass alles okay ist, was wir machen. Aber ich glaube einfach, dass wir in der Welt, in der wir leben, nicht immer nur einfache, schwarz-weiße Antworten geben können. Ich glaube auch, dass Gott in vielerlei, auch in langen Krisen da ist. Im Chat spricht jemand von 9 Jahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so genau weiß, wie sich das anfühlt, 9 Jahre zu klagen. Aber ich glaube, Gott hört dich. Und Gott ist bereit, dir auch zu helfen. Auch wenn ich nicht weiß, wie das jetzt konkret in deinem Leben aussehen kann und wenn ich dir gerne persönlich auch helfen würde. Ich glaube, es geht mir nicht darum, das einfach wegzuwischen, sondern ich möchte jedem Mut machen, sich auf die Zusagen und Verheißungen zu stützen und auch auf die Erfahrungen, die ja nicht nur ich gemacht habe, sondern auch David. Ich möchte euch ermutigen, diese Psalmen zu lesen und zu beten. Und in der Klage die Nähe zu Gott zu suchen. Ich möchte gern zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, du siehst, dass wir ganz unterschiedliche Erfahrungen haben in unserem Leben. Mancher von uns musste schon Abschied nehmen von Menschen, die kostbar und wertvoll sind. Mancher von uns muss damit kämpfen, dass es nicht immer einfach ist. Schon vor der Krise, schon seit Jahren. Du kennst jeden, der jetzt am Video sitzt oder zuhört. Du weißt um die Menschen, die dich suchen und die dir deine Not klagen. Und ich weiß auch nicht, warum du manchmal nicht konkreter hilfst. Ich weiß auch nicht, warum du manchmal nicht Dinge veränderst in unserem Leben, sodass es einfacher wird. Aber ich bitte dich darum, dass du ganz konkret eingreifst. Dass du uns jetzt auch hilfst in diesen herausfordernden Zeiten, die vielleicht für jeden auf eine andere Art und Weise herausfordernd sind. Für die, die alleine sind, für die Witwer und Singles, für die Rentner, für die Omas und Opas, für die Eltern, für die Kinder, für alle, die ich vergessen habe. Ich möchte beten um deinen Segen und ich bete darum, dass du uns konkret begegnest. Durch dein Wort, durch deine Schöpfung, und durch die Gemeinschaft, auch wenn wir Online-Gemeinschaft haben. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Frieden. Amen.